Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Hallo, hallo Hamburg, hallo, 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 hallo.
Ja,
Atze, wie geht es dir?
Bei schönstem Wetter, Urlaubstage auf Balkonien verbracht. Gestern 2 Stunden hier in der Sonne gepennt, herrlich.
Und die schönsten Sätze der letzten Tage, wenn man mit dem anderen durch war, waren dann immer, die Sonne hat schon viel Kraft.
Wenn man mit dem anderen durch war, ach so.
Nicht, wenn man mit der anderen durch war oder, ja, nein, also, ne, wenn das Thema Krieg abgehandelt war, hat man sich doch dann der Sonne zugewendet, hat gesagt, die Sonne hat schon viel Kraft.
Ja.
Und das tut gut. Und ja, das tut ja auch gut, ne?
Ja, total. Also mit bester Laune hier unterwegs. Wie viel Unterschied das macht, ne? Wenn mal so ein paar Tage die Sonne scheint, mal wieder drauf.
Ja, wobei, ist ja auch so. Du willst ja auch, ich meine, du guckst ins Fernsehen und dir wird ganz schlecht und da gehst du wenigstens mal nach draußen und siehst ein paar Schneeglöckchen und die Sonne und hörst ein paar Vögel in der Hecke. Das ist so ein ganz kleiner Ausgleich für die Seele dann in dem Augenblick auch, ne?
Ja, total, total. Also ich mag das sowieso, im Frühjahr und im Spätherbst, wenn die Sonne, aber wir klingen ja wie alte Männer und da sind wir ja nun ganz und gar nicht, ne?
Nein, das sind wir ganz und gar nicht. Und deswegen gleich voller Elan grüße ich den Schaffner der Liebe, den Postillon d'Amour, das Windspiel im Feinripp-Tempel der Erregung, den Markenbotschafter des Vereins der geraden Bananen, die Ikone des guten Geschmacks und den Träger der Thomas-Hermanns-Gedächtnismedaille, die linke Hand am Objektiv von Erika Lust, Mr. Toyboy 2007, 2011 und vielleicht auch 2022. Meine Damen und Herren, ich grüße Atze Schröder, Ikone der Nation.
Danke, danke.
Atze.
Danke für dieses große Tor von Kiew, hätte ich beinahe schon gesagt. Aber für dieses Entree in diesen schweren Tagen, Stunden, Minuten.
Ja.
Wie ist deine Befindlichkeit?
Ja, es ist so total komisch. Ich merke, wie ich andauernd so eine Zensurschere im Hinterkopf habe.
Ja, weißt du, habe ich auch gerade gemerkt. Ne?
Darf ich das sagen? Oh Gott, darf man Krieg? Darf man, oh Gott, der hat Kiew gesagt.
Ja, also mir ging es natürlich um Bilder einer Ausstellung und dann kommt doch irgendwann das große Tor von Kiew.
Ja. Ne?
Und wie viel Kultur. Ja, wir können ja nicht richtig drauf einsteigen, weil auch die Lage ändert sich ja minütlich und wir wissen gar nicht, was da los ist. Ne?
Nein, und du hast natürlich auf der einen Seite im Kopf, können wir jetzt hier so einen unterhaltsamen Podcast machen, wenn es irgendwo auf der Welt brennt. Die Wahrheit ist natürlich, es hat auf der Welt auch schon vorher gebrannt. Wir haben einfach nur nie hingeguckt, ne? Oder man hat sich dran gewöhnt, ne?
Ja.
Wir haben uns dran gewöhnt, das ist ja bitter, wir haben uns dran gewöhnt, dass Israel und Palästina sich in regelmäßigen Abständen was auf die Rübe schmeißen. Wir haben uns an den Syrienkrieg gewöhnt, wir haben uns dran gewöhnt, dass Kinder in Afrika ausgebeutet werden, dass für Bodenschätze verhungert werden, dass die Arbeitsbedingungen da und da, dass es natürlich dauernd irgendwelche Krisenherde und Kriege auch auf der Welt gibt. Und doch hat dieser so scheinbar jetzt eine ganz andere Qualität. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob tatsächlich so eine rote Linie überschritten worden ist.
Ja, vor allen Dingen ist es direkt vor der Haustür. Und es ist genau das passiert, was wir nicht für möglich gehalten haben. Aber ich glaube, wir sollten nicht zu sehr darauf einsteigen.
Nee.
Weil vielleicht ist ja auch ganz richtig, gerade in solchen Zeiten, so mit seinem Job auch weiterzumachen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, das alles zuzulassen. nicht so den Abgeklärten zu spielen, ja, sondern tatsächlich einfach mal zulassen. Ich glaube, das ist ja auch das Schlimmste. Wir hatten jetzt 2 Jahre lang Corona als Hauptthema.
Ja, richtig.
Und auch da galt es, dass man eigentlich nichts wusste.
Ja, ja.
Ne? Und ich glaube, das ist die Ungewissheit, die uns auch jetzt bei dem Thema einfach auch am meisten plagt. Und das Leid, natürlich das Leid der Leute, aber die Ungewissheit, dass du eigentlich gar nicht weißt, warum, wieso und ob das, was der Westen in Anführungsstrichen jetzt gesammelt unternimmt, ich stelle fest, ich habe keine Ahnung, ob diese Wirtschaftssanktionen greifen werden, weil
das stimmt, ist immer so abstrakt, ne?
Ja, und du stellst einfach fest, ich habe gar keine Ahnung von der Wirtschaft.
Ja.
Wo, was, wer trifft das die Russen tatsächlich wirklich oder was bedeutet das denn jetzt? Und wieder setzt sich nach 2 Jahren der Ungewissheit eine Ungewissheit fort und das ist etwas, was mir auch Unbehagen bereitet. Die Kinder fragen mich was.
Ja.
Und weinen, also meine 16-jährige Tochter hat auch geweint und du stehst da und denkst dir, ich weiß es ja selber nicht. Ich würde gerne sagen, pass auf Kind, das ist so und so und so und so.
Ja.
Jetzt trinken wir alle einen Schluck und nehmen eine Tablette und dann ist das morgen wieder in Ordnung.
Ja.
Wirst schon sehen, aber du weißt es einfach nicht. Du kannst dem Kind auch nur sagen, es ist in Ordnung. Ich finde es auch ein bisschen befremdlich, ich muss mich auch sortieren und mehr können wir auch tatsächlich nicht machen. Ne? Und wahrscheinlich sollten wir ja vielleicht einfach versuchen, auch in diesen Zeiten eine Unterhaltungssendung zu machen, fertig aus.
Ja, ja. Ja, Mensch, was hast du denn so getrieben? Wart ihr dieses Wochenende mal aus im Restaurant oder?
Nee. Wir haben das Wochenende... die Kinder hatten Schlafbesuch und da war eigentlich immer viel los in der Hütte und wir haben uns eigentlich so ein bisschen eingebunkert, weil am Wochenende war das Wetter ja nicht so, doch Sonntag war es eigentlich schon ganz gut, ne?
Ja, ja, ja.
Sonntag ein bisschen Rad gefahren und spazieren gegangen. Abends zusammen gegessen, aber wir haben am Wochenende jetzt nicht wirklich was unternommen. Doch, warte, das ist auch falsch. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich war doch mit meiner Gattin beim sensationellen Modehaus Wieschörster in Greven.
Ja.
Um unseren lieben Freund, den Konsumbeschleuniger Guido Feldermann.
Der König der Textilverkäufer.
Der König der Textilverkäufer, aber auch wirklich, er spielte auch wieder gleich an 3 offenen Operationsherden rum. Ne?
Sehr gut.
Während er bei mir stand und sagte, hier, probier das mal an, dann eilte er schon zum nächsten und legte da was raus und da sofort um die Ecke war noch einer. Und er spielt ja wirklich, er kann es auch.
Ja, natürlich. Auch auf jede Gegenfrage, man kann sich auch munitioniert haben mit Argumenten, aber es kommt immer ein Brett.
Ja, er ist auch nie zu devot.
Nein.
Nie zu frech, er ist einfach der perfekte Verkäufer. Ne?
Absolut. Ich bin mal reinmarschiert, weil das Hemd, was ich gekauft hatte, so ein Jeanshemd, war wohl von der Größe sehr optimistisch.
Manchmal will man ihm glauben.
Ja, die Knöpfe. Nein, ich glaube, ich habe mir selber geglaubt, dass ich. Also ich kaufe ja Klamotten immer so zu eng, weil ich denke, naja, komm, in 2 Wochen hast du ja abgenommen, da muss ja auch noch reinpassen. War allerdings mal wieder nicht der Fall und ich stürme mit diesem Hemd da rein und er ruft mir schon entgegen: Herr Schröder, gut, dass Sie kommen. Ne, das Hemd muss eine Nummer größer. Ich habe hier übrigens noch eine schöne Jacke für Sie liegen. Ich sage, brauche keine Jacke. Wenigstens eben mal reinschlüpfen, während ich das Hemd hole. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die Jacke gekauft. Und ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Mal. Das ist so schön.
Ja. Das ist wirklich auch, du weißt ja, ich bin ja nun wirklich ein Ich bin ja nun bissig wie eine Viper im Modegeschäft. Ne?
Ja, wenn du ein Modegeschäft jetzt noch wegnimmst, dann sage ich, stimmt.
Ne? Ja, mal das hier vielleicht mal ansehen.
Giftiger als die giftigste Kobra.
Ja, und da kommt ja von mir gerne, oh, ey, so einen Scheiß brauchst du mir gerne hinlegen. Ey. Wenn ich sowas schon sehe, da kriege ich Pickel. Ne? Und er bügelt das alles weg mit einem, ja, dann aber doch mal hier dein, ja. wenn du die Hose nicht kürzer machst, befürchte ich um deinen gesellschaftlichen Ausschluss
ja,
und sowas.
Ja, 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 ja.
Das kann ich nicht zulassen. Und irgendwann vergeht mir dann auch, kriege ich so eine gute Laune. Und selbst wenn er dann, sagen wir mal so, mit seinen Sachen nicht durchgekommen ist, weil ich dann am Ende natürlich einen grandiosen, einen brillanten Move gemacht habe und mit was völlig anderem um die Ecke gekommen bin.
Ja.
Und selbst da strahlt er vor Freude und sagt, ja, Hauptsache, du weißt, was dir gefällt. Besser kann es doch gar nicht laufen. Du gehst hier mit einem Lachen raus. Ja, was für ein verdammtes Genie. Ja,
total, total. Ich habe auch schon wieder Sehnsucht, werde aber auch am Wochenende da sein.
Ja, also Leute, wer wirklich Zeit und Lust hat in Nordrhein-Westfalen und mal wirklich den brillantesten Modeverkäufer.
Vorsicht, Geheimtipp, ne? Sonst läuft das hier noch unter Werbung.
Ja, geht da einfach mal hin. Ja. Viele Grüße. Wir hatten jedenfalls jede Menge Spaß.
Ja.
Ja, und da hat, und siehst du, bitteschön, und da hatte ich auch schon wieder eine gute Laune.
Ja.
Das habe ich dann, was ich gekauft habe, habe ich dann abends auch angezogen.
Bah.
Und was soll ich sagen?
Im heimischen Gefilde.
Im eigenen Beritt. Ja, ich habe was Schönes gekocht und dann habe ich eine schöne Flasche Champagner aufgemacht und sagte, gib mir noch mal eben kurz 5 Minuten.
Ja.
Meine bezaubernde Gräfin. Und kam zurück. Im vollen Ornament.
Ja.
Und was soll ich dir sagen? Alter? Da wehte nicht nur ein Windspiel im Feinripp-Tempel der Erregung. Da wurde es schon zyklopisch, sozusagen. Ja,
schlug die Nadel aus bis Windstärke 12. Herrlich. Und deine Berli ist ja auch großer Freund von Fanta 4. Ich nehme mal an, als du da mit deinen neuen Sachen reinkamst, lief schon, du bist zu geil für diese Welt.
Ne? Oh Gott.
Und dann im Finale auf Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Das sind alles Titel von Fanta 4.
Ist das so, wirklich?
Deine Frau ist doch Fanta 4-Fan.
Nein, sie ist kein Fan. Sie,
ja, du warst doch mit ihr auf dem Konzert, oder nicht?
Das ist richtig, aber das ist ja schon Jahre her. Das zählt ja noch unter Jugend zu
ihr. Ja, gibt sie denn noch? Das muss ja Jahre her sein. Also nicht seine Frau, sondern Fanta 4.
Ja, Fanta 4 gibt sie noch. Haben die noch genug Kohlensäure? Ist das? Wusstest du, dass Fanta Nazi-Getränk ist?
In Hamm auf jeden Fall.
Nee, jetzt ganz im Ernst.
Nee, wusste ich nicht.
Nee, pass auf, ist wirklich wahr.
Ja.
Und zwar, ich wusste das auch nicht. Und weiß gar nicht, wo ich drüber gestolpert bin. Und zwar ist es so, dass es auch schon während der Ende der 30er Jahre gab es Coca-Cola Deutschland schon.
Ja, ne? Ja.
Und als natürlich die Nazis an die Macht kamen, da haben die Amerikaner gesagt, so, ihr dürft das nicht mehr produzieren, Cola, weil Cola zu der Zeit sehr beliebt auch in Deutschland schon war.
Ja.
Und da hat die Nazi-Führung gesagt, scheiße, da muss irgendwas anderes her.
Ja, ja.
Und da haben die aus den einmal durchs Labor wirklich gefegt und haben aus dem letzten Murks, der da rumlag, ein Getränk namens Fanta kreiert. Und zwar kommt das aus dem, wurde das von dem Wort Fantasie abgeleitet.
Ach, das ist ja interessant.
Ja, und wurde dann in dieser braun geriffelten Flasche mit diesem orangefarbenen Etikett, Fanta-Etikett, und war sofort ein totaler Renner.
Ach.
Ja, und wurde dann nach dem Krieg sozusagen weiter wieder aufgelegt. Und
ja.
Nach 75 Jahren hatte dann die Coca-Cola Deutschland die tolle Idee zu sagen, diese braune Flasche wieder aufzulegen und wohl zu sagen, 75 Jahre und die jetzt wieder im Design der guten alten Zeit. Und da gab es wohl leichte Magenverstimmungen von wegen guter alter Zeit. Und da wurde diese Werbung dann schleunigst wieder entsorgt.
Ach ja, interessant. Siehst du, hier lernt man auch immer noch mal was.
Ja? Ja, und ich wusste das auch nicht. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das über Funk, dieser wunderbaren Instagram-Account, ob ich es da gelesen habe oder ob ich zufällig bei Wikipedia drauf gestoßen bin. Ich weiß es nicht mehr, aber ich hätte es auch nie gedacht.
Ja, ja, ja. Hammer.
Und so lernt man wieder was, oder?
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin begeistert.
Ja,
und die gehören ja zu Coca-Cola, ne?
Ja, ja, Coca-Cola. Aber es gab damals, wie gesagt, schon Coca-Cola Deutschland.
Ja, ja.
Na, und da haben die Amis gesagt, so, jetzt gibt's kein Rezept mehr, jetzt gibt's hier nichts mehr.
Verstehe.
Und Coca-Cola war sehr beliebt schon in den 30er Jahren in Deutschland.
Ja, da hieß es schon, und, gib mir mal ein Cola.
Ja, ganz genau. Und deswegen ganz schnell, es muss was Neues her. Und ich habe sogar vergessen, welche komischen Aromen die da benutzt haben für die erste Fanta, die wohl sehr unleidlich war.
Ja.
Aber trotzdem ein durchschlagender Erfolg war.
Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen.
So, und jetzt mal, bevor du wieder sagst, ich würde nie fragen, was hat Monsieur denn am Wochenende getrieben?
Ich muss es rückwärts erzählen, weil gestern war ein großer Tag für mich.
Aha.
Und zwar hatte ich ja immer noch in Münster meinen Urologen, wie du weißt.
Ja.
Und jetzt wurde es Zeit für Veränderung. Und man ist in einer Stadt ja dann endgültig, aber endgültig angekommen, wenn man auch da den Urologen hat. Und ich habe jetzt gewechselt. Ich habe einen neuen.
Brauchtest du eine größere Hand?
Zumindest eine weichere. Und ab und zu tut es ja auch mal gut, was anderes zu spüren.
Ja. Ne? Nehmen die in Hamburg zwei Finger oder?
Je nachdem, was du für ein Arschloch bist oder hast.
Sehr schön, sehr schön.
Ist auch eine Frage, wie groß der Raum ist, wie viel Anlauf er nehmen kann. Aber du weißt hier.
So gefällt mir das, ja.
Ja, Hamburg wurde ja auch immer das Tor zur Welt genannt. Und diese Gedanken gingen mir alle durch den Kopf. Nein, es war hochprofessionell. Vor allen Dingen das Ergebnis gefiel mir. Und ja. Wer sich's als Wandtattoo irgendwo aufhängen möchte, ich habe wirklich eine Traumprostata.
Und ist das so? Ist alles noch?
Absolut.
Kommt dann auch, kommen dann auch die Kommentare? Ah, butterweich. Guck mal hier.
Nein, der hat seine Arzthelferin reingerufen, damit sie sich das mal ansehen. Und wirklich dieses.
Ach so, ich dachte, damit sie klammert.
aber dieses zustimmende Pfeifen und Klatschen, du weißt, ich stehe auf Applaus. Das hat mir doch sehr gut getan. Ne?
Und auch da fiel der alte Spruch, der Urologe hilft, vorbeugen musst du.
Richtig. Ne? Ich war schon in der Beuge, da kam er erst auf die Idee. Und nein, aber ich muss sagen, so der Wechsel von einer rauen Münsterländer Hand zu einem zarten norddeutschen Finger hat mir auch mal ganz gut getan.
Und da weiß man, warum Nivea in Hamburg erfunden wurde, oder?
Ganz genau, und warum man die Beiträge zahlt.
Oh, herrlich.
Ja.
Ja, und so hat man doch wieder was Aufregendes.
Highlight des Wochenendes, muss man sagen. Ne?
Ja, und derartig erregt hast du dann bei deiner Perle richtig losgelegt, oder was?
Nö, ich habe einen ausgedehnten Mittagsschlaf in der Sonne gemacht. Wie ich eben schon erwähnte.
Ja, sag mal, aber ist der Urologe, ist das ein Traumberuf? Ja, das ist eine gute Frage, oder?
Ja, du musst dich ja irgendwann, dann machst du deinen Facharzt und entscheidest dich für die Urologie. Weil es dich so interessiert, oder? Ich weiß auch nicht, ne?
Freud hätte seine wahre Freude daran wahrscheinlich, an der Berufswahl. Ne?
Ja, ja, ja.
Bei allen Ärzten.
Die Urologen, die man so kennt, sind ja eigentlich immer sehr gut drauf, das muss man schon sagen. Ne? Also die erzählen auf jeden Fall die versautesten Witze, und das gehört sich auch so.
Aber
sag mal, hattest du mal, wo wir gerade von Traumberufen sprechen, hattest du mal so einen Traumberuf? So, wo du als Jugendlicher gedacht hast, das wär's.
Ja.
Ja. Ja. Nämlich?
Ja, ich hab ja schon mit 15 zu meiner Mutter gesagt, dass ich ein Star werde.
Ja.
Und es drehte sich mein ganzes Leben lang immer nur wirklich darum, also im besten Sinne ein Rockstar zu werden. Also kannst du dich erinnern, es gab doch früher Daschtrommeln. Also da war das Waschmittel Trommel.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich habe meine Mutter so lange genervt, bis die Daschtrommeln gekauft hat,
ja.
Weil ich mir daraus ein Schlagzeug gebaut habe.
So aus Papptrommeln, ja.
Ja, genau.
Womit hast du gespielt? So mit Bügeln, Kleiderbügeln?
Mit Kochlöffeln tatsächlich, okay. Mit Holzkochlöffeln.
Ja.
Und dann hatte meine Mutter noch eine alte Framus-Gitarre.
Ja.
Und ja, und dann alles, was ich am Samstag in der Hitparade oder bei Disco mit Ilja Richter gesehen habe, habe ich natürlich nachgestellt. Und dann hatte ich immer so Sampler, das war ja damals wahnsinnig populär, Catles Pop Explosion.
Ja, stimmt.
Oder Catles Dynamite, ne? 20 aktuelle Superhits und da war dann alles drauf von Roger Whittaker, irgendwas mit The Last Farewell bis Smoke on the Water von Carl Douglas Kung Fu Fighting. Da war ja alles drauf.
Aber coole Mischung, ne?
Ja, total.
Da war echt was für starke Nerven.
Ganz genau.
Ja, aber nochmal zurück zum Traumjob.
Warte doch.
Ja, ja, ja.
Und da habe ich schon immer gesagt, ich will ein Star werden. Und dann habe ich mit 15 wirklich zu meiner Mutter gesagt, eines Tages stehe ich in der ausverkauften Westfalenhalle und die Leute werden mir zujubeln. Das war mein Traum. Ich wollte ins Showbusiness.
Schon sehr früh.
Ja.
Ja, interessant.
Auch unser Leistungskurs Englischlehrer ist irgendwann in einer der letzten Stunden rumgegangen und hat gefragt, was alle werden wollen.
Ja,
ne?
Also so kurz vorm Abi noch.
Ja, ja, genau. Und ich habe gesagt, ich gehe ins Showbusiness.
Ja.
Und da ist der fassungslos, hat er mich angeguckt und hat gesagt, weißt du was, dir glaube ich das sogar irgendwie. Das war alles, was ihm einfiel.
Geil. Ist doch gut. Vor allen Dingen, wenn es geklappt hat. Super.
Und ich wusste nie, ich hatte nie irgendwie so etwas, einen normalen, bürgerlichen Beruf im Sinn. Weißt du, was ich meine?
Ja, und auch so als Kind, Lokführer, Feuerwehrmann?
Nein. Meine Oma wollte immer, dass ich Arzt werde oder Rechtsanwalt.
Ja.
Aber das hat sich mir überhaupt gar nicht erschlossen. Ne, weil man hatte ja im Fernsehen, erstens habe ich ja sowieso immer nur gesungen,
ja,
und Bücher gelesen und war in kompletten Traumwelten zu Hause.
Ja. Ja.
Und irgendwann, ich kann dir gar nicht sagen, eigentlich müsstest du, also du, ich sag's dir den Cousinen da draußen, Musik hat immer eine derartige Wichtigkeit in meinem Leben gehabt, dass es außer Frage stand, dass ich irgendwas damit machen musste.
Das finde ich absolut faszinierend. Finde ich ganz toll, dass du dazu sagst, weil mir ist das so gar nicht gegeben.
Ja, ich wünschte, ich könnte dir auch was anderes erzählen, aber
ja, wieso ist das spannend? Finde ich
aber gut. Jeder, der mich wirklich kennt, auch als Kind, kann dir wirklich sagen, es ist Musik, 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 Musik. Ich habe irgendwo wenn wir Ferien hatten, habe ich irgendwo auf irgendeiner alten Matratze gelegen,
ja,
und hab ein Buch gehabt und hab Musik, 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 Musik. Wenn ich nach Hause gekommen bin, wenn ich morgens aufgestanden bin, das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Platte auflegen.
Hammer.
Wenn ich nach Hause gekommen bin, Musik. Wenn ich nachts eingeschlafen, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt und habe Musik gehört. Und bin zu tosenden Plattenmusik, weißes Album, Led Zeppelin, The Who, irgendwas, ist doch scheißegal, war egal was. Ich habe alles gehört. Eingeschlafen. Selbst mit Musik auf dem Ohr eingeschlafen.
Wahnsinn. Es ist ja Wahnsinn.
Es ist ja Wahnsinn. Und ansonsten, ich habe mich zwar auch für Fußball interessiert und Autos haben mich auch wahnsinnig interessiert. Ich habe mein ganzes Geld in so Matchbox-Siku-Autos investiert.
Ja.
Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Aber die Musik war immer die treibende Kraft. Und dass ich dann ein halbes Jahr Bürokaufmann gemacht habe.
Ja, ja.
Bei meinem Stiefvater ist einfach nur den Umstand geschuldet, dass mir alle, aber auch wirklich alle ins Ohr gelabert haben, ich müsste irgendwie eine ordentliche Ausbildung haben.
Ja.
Und was ja ich dann auch nach einem halben Jahr auch hingeschmissen habe, weil ich einfach nur gedacht habe, was ist das für eine bescheuerte Welt?
Ja.
Und wie kann man denn das nicht witzig finden, wenn ich um 12 Uhr, weil ich Mittag machen wollte, einfach mal einen Anrufbeantworter nachgemacht habe?
Ja.
Und mein Chef das gehört hat und ausgetickt ist.
Was hast du denn draufgesprochen?
Ja, ich bin einfach ans Telefon, das Telefon klingelte und ich saß am Schreibtisch und dachte, oh, jetzt könntest du auch mal wirklich eine Tasse Kaffee trinken und essen und dann an den Hörer gehen und sagen, guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter der Top Leasing in Unna. Leider können wir Ihren Anruf nicht entgegennehmen und Nachrichten können Sie auch nicht hinterlassen. Auf Wiederhören. Klick aufgelegt. Mein Bruder mich natürlich völlig entgeistert angeguckt.
Ach, der war auch da in der Ausbildung.
Ja, aber der war anständig. Ne?
Ja.
Natürlich einfach wieder nur Kopf geschüttelt. Ja, und mein Chef fand es nicht so prima.
Deswegen war nach einem halben Jahr auch Schluss.
Nee, nach einem halben Jahr war eigentlich Schluss, weil, weil mein Chef, ja, der hatte so ein paar Aussetzer und um es mal freundlich zu formulieren.
Ja, okay.
Und nach einem dieser Aussetzer kam er nach 3 Wochen wieder ins Büro.
Ja, der hatte Urlaub gemacht.
So könnte man es freundlich nennen.
Ja.
Und nach diesen 3 Wochen kam er ins Büro und hatte uns Lehrlinge alleine gelassen, also mein Bruder und mich. Und super, ne?
Ja.
Und um es kurz zu machen, ich rechnete mit einer Entschuldigung. Ich rechnete mit positivem Lob. Ich rechnete mit, dass er sich dort hinstellte und sagte, super, das habt ihr fein gemacht. Ne? Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass ich da wirklich Käse gemacht habe, aber Gott sei Dank ist ja alles gut gegangen. Hier bin ich wieder, vielen Dank nochmal.
Ihr habt die Stellung gehalten, super Jungs.
Ja. Stattdessen sagte er, ja, Mitarbeiter. So, also mein Bruder, ich und noch einer wurden einberufen.
Ja.
Und dann stellte er sich und sagte hier, ja, während meiner Abwesenheit sind hier schreckliche Dinge passiert. Ich wende mich jetzt mal speziell an Till und an dich. Er zeigte auf meinen Bruder.
Ja.
Nur weil ich mit eurer Mutter zusammen bin, heißt das noch lange nicht, dass hier um 5.05 Uhr die Rollladen runtergemacht werden können. Gerade von euch erwarte ich ganz besonders und bla 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 bla. Um es kurz zu machen, du kannst dir vorstellen, das Gespräch ging nicht in die von mir gewünschte Richtung.
Ja.
Jetzt weißt du ja, reflektiert, zurückhaltend und ausgeglichen, wie ich bin,
ja,
stand ich auf, tobend vor Wut und habe einfach nur geschrien, weißt du was, du kannst deinen Scheiß alleine machen, ich kündige.
Ja, also das Gespräch ging nicht über seine gedachte Distanz.
Nein, ganz genau. Und weg war ich natürlich. Ne?
Ja.
Und das war's.
Und damit warst du dem bürgerlichen Berufslager.
Damit habe ich gedacht, das brauche ich jetzt hier auf keinen Fall. Und du weißt ja, mit sowas kannst du mich auf den Baum kriegen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich kann. Es war ein weiterer Sargnagel für die Erwachsenenwelt damals.
Ja.
Erwachsene hatten sich mir immer nur als komplette. Wie soll ich das sagen? Als Lügner. Ich habe Erwachsene mein ganzes Leben lang, damals so bis so 2022, immer nur gedacht, ey, Erwachsene erzählen dir andauernd, wie irgendwas geht, kriegen selber nicht hin. Ne? Vielleicht hatte ich besonders feine Antennen, aber ich habe immer auch nur gedacht, Lehrer, du hast ja dann gesehen, dann hast du gerochen, dass der nach Alkohol riecht. Dann hast du gesehen, dass der zittrige Finger, dass er nichts auf die Kette kriegt oder dass er dieses und jenes erzählt und das gar nicht halten kann.
Ja.
Vielleicht bin ich auch ein besonders Vielleicht bin ich natürlich auch geprägt durch meinen Vater. Ja. Natürlich habe ich immer besonders, vielleicht habe ich deswegen eine besonders feine Antenne für Lügen, für so ein Bauerntheater gehabt, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Und deswegen haben sich die Erwachsenen mir gegenüber, ich habe Erwachsene verachtet einfach.
Weil die meisten eben ihre Versprechen auch nicht gehalten haben.
Ja, und weil die meisten dir gegenüber als Kind immer so tun oder dich rumkommandieren und dir einen erzählen, was man macht und was man nicht macht, es aber selber nicht gebacken kriegen.
Ja, ja.
Und es dir gar nicht vorleben.
Ja.
Ne? Und vielleicht kommt da heute meine übersteigerte Moral manchmal her.
Ja.
Oder dass ich glaube, man müsste sakrosankt sein. Was natürlich dann genauso überzogen ist. Ne?
Ja, ja, ja.
Ach, verrückt, ey. Was wolltest du denn werden?
Also aus der Hüfte, auch keinen Beruf vor Augen, wirklich nicht. Feuerwehrmann, ja. Nicht, Lokführer nicht, da muss ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist heute mein Traumberuf, aber
okay.
Ich wollte mal Abenteurer werden. Also so, ja. Das Äußerste war Porter Riggs von Flipper, der Vater, der immer mit dem Boot da in die Sümpfe fuhr oder in die Buchten und alles, aber wirklich alles im Griff hatte. Aber man hat ihn ja auch wirklich nie arbeiten sehen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das war auch meine Vorstellung vom Leben, nicht zu arbeiten. Das war eigentlich, das gebe ich mal ganz unverschämt zu. Ich wollte einfach nie arbeiten.
Und hast du denn hast du in den Ferien Jobs gemacht, wo dir das auch klar wurde zum Beispiel?
Nee.
Du zum Beispiel 3 Wochen irgendwo in der Firma Schichtdienst gemacht hast und gedacht hast, ach du Scheiße,
Ich habe dann mal einmal versucht, so einen Nachmittag. Dann war das Ding für mich aber auch gelaufen. Nein, ich bin ja sehr früh angefangen mit der Mucke. Ja, weiß, dass das unglaublich klingt. Wirklich unglaublich. Ich habe mit 13 zum ersten Mal mit einer Band öffentlich gespielt, wo es auch hinterher Geld dafür gab. Mit 13, da würden sie heute wenigstens Wahnsinn. Das Jugendamt rufen. Ne?
Ja, unbedingt.
Und so mit 15 ging es dann richtig los. Und wenn du dann für so einen Abend, was weiß ich, kriegst du 200 oder 250 Mark, da konntest du natürlich nicht irgendwo da mit der Pinzette irgendwelche Sachen poolen. Ne?
Nee, auf keinen Fall.
Und das hat ja auch noch Spaß gemacht. Nee, das irgendwie hat das geklappt. Wenngleich ich sagen muss, letztens stehe ich in Köln am Bahnhof. Ne? Der Zug verspätet sich und auf dem anderen Gleis steht so ein Regionalexpress. Und ich komme so mit dem Lokführer ins Gespräch. Ne? Also stehe ganz vorne, komme mit dem Lokführer ins Gespräch und sage ihm so, hier, zeig doch mal, ne? wie funktioniert das denn? Und dann habe ich gedacht, ist ja irgendwie auch ein Traumberuf. Ne? Da, weißt du, du fährst durch die Gegend, die Landschaft zieht so an dir vorbei. Und du könntest ja jetzt auch Hörbücher hören. Ich glaube, das dürfen die zwar nicht, aber das machen sie ja trotzdem alle. Und sitzt da, ja, und arbeitest im Prinzip ja auch nicht. Ne? Jetzt werden natürlich alle Lokführer aufschreien, weil
ich glaube auch, das ist eine sehr gewagte These.
Ja, so, natürlich stelle ich mir das vor. Und je länger du den Job machst, desto langweiliger ist das ja vielleicht auch. Und ein großer Nachteil kommt natürlich hinzu, so statistisch erlebt jeder Lokführer in seinem Leben 3 Selbstmorde, ne? Auf der Schiene. Und da würde ich hier ganz gerne mal drauf verzichten.
Ja, da habe ich mal im Spiegel einen Artikel gelesen von einem Lokführer, der das 3-mal wohl durchgemacht hat. Und das ist ja, oh Gott, ist das muss das.
Ja, aber
das
ist ja jetzt der ganz große Nachteil. Aber ansonsten fände ich das doch, also habe ich als Kind nie von geträumt, Lokführer zu werden. Aber so heutzutage träume ich davon.
Aber Abenteurer zum Beispiel, du wolltest doch Abenteurer, hast du eben gesagt.
Ja, und da bin ich.
Warst du da so mehr so der Jack-London-Typ? Also. Ey, liebe Cousine, wenn ihr jüngeren Datum seid, es gibt einen Schriftsteller Jack London und ich weiß nicht, ob der heute noch so prägend ist wie für uns. Ich glaube, hier der Seewolf.
Ja, nicht mehr so. Die Sprache ist auch so ein bisschen veraltet, muss man sagen. Ne?
Für uns war das ganz schön.
Ja. Ne?
Wolfsblut.
Ich habe letztes Jahr nochmal Seewolf gelesen und ich krieg's fast nicht mehr durch den Hals, weil die Sprache so veraltet ist, ne? Und, ich hatte so Freibeuter der Meere. Das war also, Seewolf war dann schon mal ganz richtig, aber eher so dann,
Burt Lancaster, der rote Korsar.
Lancaster oder Sauerei mit dem Bounty. So war
und, Christian Fletcher.
Und so ist halt, sagen wir, angefangen von Porter Riggs bei Flipper bis hin zu den ganzen Piraten und den Freibeutern im Auftrag ihrer Majestät, ist bei mir diese Begeisterung für die Seefahrt geblieben. Also insofern habe ich es auch geschafft, tatsächlich Abenteurer zu werden. Und du kennst mein Leben irgendwie, das ist natürlich ein einziges Abenteuer.
Allerdings.
Ja. Und vielleicht erfreue ich mich dann heute eher an den ganz normalen Sachen, an diesen spießigen Sachen. Wie zum Beispiel die Toilette putzen oder mal ein Fenster reinigen.
Ja, gut, das hast du ja auch lange genug nicht gemacht. Ne?
Ja, genau. Das ist für mich
ist ja jetzt Neuland.
Absolut. Oder so ein Ausflug in den Supermarkt. Wir haben ja hier schon mal geschildert, wie ich mir mal zu viel zugemutet habe in der Rindermarkthalle hier war, wo der größte Edeka in Hamburg ist. Das war dann einfach eine Nummer zu viel für den kleinen Atze.
Ja.
Aber der Alltag ist jetzt so mein Abenteuer, ne? Und ich habe tatsächlich, ich habe eben wirklich Fenster geputzt.
Ja, faszinierend.
Ja.
Und hattest du, wie hast du es gemacht? Hast du so eine Fitsche gehabt? Oder
ja, bestes Material natürlich.
Also klassisch, ne? Klassisch.
Klassisch, hab aber Plan B, also avantgardistisch habe ich auch noch in der Hinterhufe und habe mir jetzt vorgenommen, wenn das jetzt hier alles mal richtig abgetrocknet ist, dann gehe ich nochmal richtig moderner hinterher.
Aha. Ne? Was ist denn moderner hinterher?
Ja, mit Glasreiniger und einem sehr weichen Handtuch.
Ah, okay. Du bist jetzt
auch, ich biete fertig, das ey, demnächst wahrscheinlich auch an.
Ja.
Also Toilettenreinigung. Wenn einer was hat, bitte hier mal melden.
Ja. Hast du auch übrigens im Nachgang nochmal zu dem Paten, den ich ja gelesen habe, dann hast du die drei Filme geguckt und ich habe tatsächlich den ersten Film auch nochmal geguckt. Weißt du, was mich am meisten fasziniert? Dass man
auch ein Traumjob
so,
übrigens.
Dass man als, ja, ich komme ja drauf, ich habe das Buch mit 14 gelesen und damals war mir dieses System völlig einleuchtend.
Ja.
Ne? Also, wenn du Gerechtigkeit willst, dann gehst du zu Don Corleone. Ne? Also dieses,
ja,
dieses faszinierende System, also der Staat ist doch scheiße, das bringt doch alles nichts hier, Justiz, ja, da kriegst du doch keine Gerechtigkeit. Und dass man hinterher einen Mörder total toll findet, das ist eigentlich dieses, oder das ist die zweifelhafte Leistungsfähigkeit dieses Buches, oder? Dass man hinterher Verbrechern, Gaunern und Mördern applaudiert und sagt, super, ja, der hätte es auch nicht anders verdient.
Ja, die bei der Verfilmung des Buches war ja die Mafia, speziell die Gambino-Familie, die ja mehr oder weniger dargestellt wird, auch total dagegen. Ne? Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. haben ja auch Geld gesammelt, um den Film zu verhindern. Hatten, glaube ich, sogar $600,000 schon zusammen. Dann durfte ja das Wort, also die Gambino-Familie hat verboten, dass das Wort Mafia im Film verwendet wird. Und im Drehbuch stand es auch nur einmal drin, deswegen war es für die sehr leicht, da draus zu streichen. Als der Film dann in die Kinos kam, fühlten die sich so heroisiert von der Darstellung des Mafiosi, dass sie total begeistert waren. Die fanden den Film richtig gut.
Ja, aber das ist ja wirklich zweifelhaft. Ja,
total,
genau, das ist
total.
Es ja, ne? Du sitzt da und sagst, ja super, ja Mafia-Häuptling, ja, das werde ich mal jetzt und sowas alles. Ne?
Ja, ja.
Da hab ich auch drüber nachgedacht, so Abenteurer werden oder Forscher oder, ja, wenn du mit 14 Jahren irgendwie gedacht hast, ja, dann das ist doch super, dann gründe ich doch jetzt auch hier so eine Familie und dann geht's ja mal vernünftig los hier. alles so verrückt, ne? Nee, da bin ich froh, dass ich da bei meinen Musikern geblieben bin. Sag mal.
Wir haben ja auch gar keine andere Chance. Wir können ja auch nichts.
Ja. 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 Das muss man.
Ja, für welchen Beruf willst du uns denn einsetzen?
Ne?
Ich hab ja eben Lokführer gesagt, aber wahrscheinlich würde ich mich selbst da verfahren.
Ich habe es ja hier schon unzählige Male erzählt. Ich habe einmal zwei Wochen in meinem Leben sowas Ähnliches wie Arbeit gemacht. Und da, schon da war mir jedes Mal, also jedes Mal, wenn ich da, es war klar, nein. Das ist nichts.
Beobacht. Ja, Aber ich spreche jetzt mal für uns beide. Wir haben ja beide Hochachtung davor, vor diesen Berufen, die alles am Laufen halten, ne?
Ja.
Der Bauarbeiter, der auf dem Gerüst steht, selbst der Polizist, der Krankenschwester, Ärzte sowieso, alles. Lehrer. Also Hut ab, wenn man das kann.
Ja.
Und die halten es am Laufen, ne? Und wir machen ein bisschen Musik dazu letztendlich.
Ja, das muss ich wirklich sagen. Genau. Ich habe da Hochachtung vor, ja, vor all diesen Berufen, Polizisten, Müllmänner, ist doch scheißegal was. Alle, die den Laden wirklich am Laufen haben, da muss man wirklich sagen, danke Leute, super.
Ja, und auch so handwerkliche Fähigkeiten, so ein Schreiner, ja, der so irgendwas baut, was richtig geil aussieht und funktioniert. Boah, ey, da stehe ich wirklich davor und denke mir, du hast so einen tollen Beruf. Ne?
Aber ja.
Jeder Fachmann, jeder Elektriker, der irgendwie gute Lösungen anbietet und. Ja, wirklich, Hut ab.
Ja.
Shoutout an alle. Wir beneiden euch um eure Fähigkeiten.
Ja, und das ist genauso. Oft kennst du ja auch. So, dann kommt jemand, der bei dir was aufbaut, ne?
Ja.
Und dann kriegt er das irgendwie mit, was du machst, ne? Oder er weiß es schon im Vorfeld, ne? Und dann steht er irgendwann natürlich vor dir und sagt: Hör mal, wie machst du das denn, Buch schreiben? Oder wie fällt euch denn jede Woche ein, was ihr da labert? Ne? Und was weiß ich nicht alles. Und dann sage ich dann immer zu den Leuten, tja, ey, siehst du, und genau dasselbe frage ich mich bei dir auch.
Ja.
Wieso kannst du verdammt nochmal das jetzt hier reparieren? Warum weißt du, dass das Auto kaputt ist? Warum kannst du meine Heizung reparieren? Wieso kannst du diese Therme an der Wand auseinandernehmen in Einzelteile und wieder zusammensetzen?
Ja, genau.
Das gibt's doch gar nicht. Wieso kannst du das?
Ja, ja.
Und die sagen einfach, ja, das habe ich gelernt. Und dann sage ich wiederum, ja, ich habe das andere auch gelernt. Ich kann doch nichts anderes.
Ja, ja, da ist was dran.
Ja. Ne?
Ja.
Und noch was, am Wochenende, so, ich habe Sonntag den Tatort gesehen. Nicht, dass ich den jetzt besonders gut fand, aber eine Stelle hat mich total gecatcht. Und zwar sagte eben halt die Frau, um die es hauptsächlich ging, zum Kommissar: Herr Kommissar, haben Sie die Biografie von Steve Jobs gelesen?
Ja.
Da steht drin, du bist der Durchschnitt der 5 Leute, die dauernd um dich herum sind, also mit denen du dich am meisten umgibst.
Okay, was ein geiler Gedanke.
Und das hat den Kommissar total fertig gemacht. Und er saß in irgendeiner späteren Einstellung,
ja,
am Schreibtisch und schrieb so 3-4 Namen auf, hielt die dann zu, als ein Kollege fragen, was schreibst du da auf? Ne? Und es hat den zum Denken angeregt und mich auch übrigens.
Ja, aber ey, was ein geiler Gedanke.
Und jetzt frage ich dich, jetzt komm mal überhaupt drauf. Wer sind denn überhaupt die 5 Leute, mit denen du dich am meisten umgibst?
Ja.
Ne?
Ja, in diesen Zeiten lässt sich das, glaube ich, einfacher beantworten, ne? Weil man.
Ja, genau.
Ja. Weil man jetzt aber in den letzten 2 Jahren ja nicht so viel Leute um sich hatte, ja, ne?
Was ist das für ein Gedanke? Du bist der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen du dich am meisten umgibst, ey. Da drehen die ersten ja jetzt schon durch und sagen.
Kann gar nicht.
Mein Partner muss weg. Der ist nicht gut für mich. Du drückst den Schnitt. Fatih muss gehen. Der säuft nur, schnarcht abends die Luft aus dem Schlafzimmer. Und ansonsten kann er auch noch verklappen. Der zieht mich nur unten vom Durchschnitt her. Ich brauche jetzt einen Akademiker. Oder. Und was machen die ganzen Frauen, die nur mit Hunden beschäftigt sind oder mit Kindern?
Wie meinst du das? Mit Hunden und Kindern?
Ja, die sich nur um die Familie kümmern. Was machst du, wenn dein Durchschnitt zwei Hunde und 3 Kinder sind?
Ja, das fragt sich manche Hausfrau auch manchmal, dass sie denkt, ey, weil ist ja nicht so.
Ja, das meine ich doch.
Will ich ja hinaus, dass du, auch wenn du kleine Kinder hast, du machst ja, sagen wir mal, geistig nicht nur anspruchsvolle Sachen, um das mal vorsichtig auszudrücken.
So, und das meine ich ja.
Und genau, dann denkst du ja vielleicht, egal ob Hausmann oder meistens ja eben Hausfrau, denkst du, da draußen, da tobt das Leben und ich muss hier, ne, Essen auf den Tisch bringen, den Kindern was vorlesen, 50 Mal am Tag sagen, denkst du dran, dass du deine Jacke mitnimmst und die Tasche, ja.
Und darauf wollte ich hinaus. Ist das wirklich ein gerechter Spruch? Ist das wirklich ein gerechter Spruch oder ist das nämlich nicht genau solchen Männern und Frauen gegenüber, die eine Familie durchziehen, egal ob es als Hausmann ist oder als Hausfrau, geht ja beides heutzutage. Ist das nicht total ungerecht solchen Leuten gegenüber? Genauso, wie du es eben gerade beschrieben hast?
Ja, ich weiß ja nicht, was er sonst so meint, ob er die Freunde meint, mit denen man sich umgibt.
Ja,
also außerhalb dieser Tätigkeit.
Ich habe auch schwer darüber nachgedacht und habe dann natürlich erstmal auf meine eigene Familie geguckt. Und ich muss da auch jetzt mal echt meine Frau loben, weil was ich manchmal anstrengend finde, ist, dass meine Frau oft diesen Antrieb hat, sie möchte was Neues lernen. Mhm. Ne? Dann ist ein Jahr nach Berlin gefahren, um Kommunikationstrainerin sonst Schein zu machen. Mhm. Dann hat sie nochmal ein Masterstudium angefangen vor anderthalb Jahren und hat das wirklich an der Fernuni durchgezogen und auch mit einem Einser-Durchschnitt durchgezogen. Und wir haben das natürlich hier, die ganze Familie hat das natürlich mitgetragen. Aber ich habe mich manchmal gewundert eben halt, warum, und sie hat dann zu mir gesagt, ich will nicht nur hier sitzen und genau das machen, was du gesagt hast. Ne?
Die will nicht so werden wie du.
Vielleicht.
Ja,
ich übergehe die Provokation einfach.
Weil immer wenn ich hier mal ein bisschen Pfeffer reinbringen will, dann bremst du mich aus.
Nein, das ist doch so. Guck mal, wir stellen uns doch andauernd auf irgendetwas Neues an. Du nimmst ein neues Projekt ein, du triffst da und da ein. Und ich glaube, dass meine Frau einfach nur damit meinte, es dir möglich ist in einem bestimmten Rahmen, wenn die Konstellation so ist, warum soll ich dann nicht was Neues lernen? Ja, warum soll ich dann nicht meinen Geist ausführen?
Ich habe das voll verstanden, ich wollte dich wirklich provozieren.
Ja, und weißt du was, ein bisschen hast du ja auch recht, weil jeder weiß natürlich, ich liebe Veränderungen,
solange alles so bleibt, wie es ist.
Ganz genau. Aber das ist schon eine harte Pille, ne? Diese, du bist der Durchschnitt von 5 Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst. Ich weiß nicht, ob das gerecht ist oder ob das fair ist oder wie hat er es tatsächlich gesagt? Ich glaube, ich muss jetzt die Biografie von Steve Jobs lesen.
Da ist ja viel Interpretation drin. Also ich nehme es mal so auf, dass ich habe jetzt gerade über meine Freunde nachgedacht. Freundinnen und Freunde.
Ja.
Und tja, da könnte was dran sein, aber muss man vielleicht auch mal wirklich ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, bei mir, ich habe mir dazu folgende Fragen aufgeschrieben. Ne?
Ja.
Schöpfen wir wirklich alle unser Potenzial aus? Leben wir genau so, wie wir wirklich möchten?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nicht mal 0,1% lebt so. Und wir auch gar nicht.
Also das sind doch wirklich Fragen, also die habe ich mir tatsächlich, ich weiß, dass es jetzt so essentiell klingt, aber sorry, ich habe einfach aufgeschrieben, was mir durch den Kopf gegangen ist.
Ja, absolut. Ne? Ja, auf gar keinen Fall. Und wenn ich daran denke, wie oft ich faul bin und einfach so lazy, man sucht sich dann ja oft den Weg des geringsten Widerstandes. Ne? Allein dieses irgendwo auf dem Sofa liegen und so Gott und die Welt googeln. Ne?
Ja.
Das ist ja auch in erster Linie lazy. Und man muss sich schon aufraffen für viele Sachen. Und tja, gerade jetzt so in der Pandemie, da habe ich mir doch vieles aus Faulheit abgewöhnt.
Ja, leben wir wirklich so, wie wir leben möchten? Das wäre doch mal auch eine interessante. Liebe Cousinen, schreibt uns doch mal, lebt ihr so, wie ihr wirklich leben möchtet? Oder seid ihr gefangen? Fühlt ihr euch gefangen? Ich meine, gerade, wir kommen ja gleich nochmal drauf, wir haben ja wirklich tolle Zuschriften. Ja,
Wahnsinn. Da müssen wir jetzt auch direkt gleich mal mit anfangen, weil da waren so tolle Sachen dabei.
Und die das zeigt ja, dass einige offensichtlich gesagt haben, nee, ich lebe nicht so, wie ich möchte und wir gehen einen Schritt weiter. zumindest was den Joy Club angeht, in beziehungstechnisch, in sexueller Hinsicht. Ne? Aber leben wir, arbeiten wir wirklich genau das, was wir mögen? Schöpfen wir unser Potenzial aus? Das sind doch echt wirklich krasse Fragen. Ne?
Absolut.
Die sind bei mir danach so ein bisschen aufgezogen, nach diesen 5 Leuten, nach dem Durchschnitt. Wahnsinn. Ja. Schreibt uns dazu.
Ja, ach, das fängt ja schon damit an, dass du, wenn du Schmuddelwetter nicht magst, wer mag das schon, dass du nicht in der Sonne bist.
Ne? Ja.
Dass du, sag mal, so, du magst, du hast es gern etwas wärmer draußen.
Ne? Ja.
Und wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, würdest du ja vielleicht im Winter 3-4 Monate irgendwo im Süden verbringen.
Ja.
Ne?
Absolut.
Und diesen Traum haben ja viele und können ihn nicht umsetzen. Und wir haben ja alle Sachzwänge.
Ja.
Und
eigentlich müsstest du ja auch jetzt schon längst, deine Tour geht wieder los. Du müsstest doch eigentlich jeden Tag schon wieder lernen, oder?
Ja, ich bin auch tatsächlich eben angefangen. Aber hab mich aber typisch, da bin ich sehr ähnlich wie dein Sohn, hab mich, glaube ich, 5-mal innerhalb von 50 Minuten ablenken lassen.
Ja, da kann ich dir sagen, da hättest du dir, es ist von meiner Frau schon mächtig wieder einen eingefangen.
Ja, ich freue mich ja auf Freitagabend, in Osnabrück geht's weiter, also heute Abend, ja, wenn ihr es hört. Aber das Lernen dafür macht überhaupt keinen Spaß. Boah, nee.
Ja.
Und dann finde ich dies, dann mache ich mir noch einen Kaffee. Siehst du, dann fange ich schon an, Fenster zu putzen, nur damit ich was anderes mache.
Ja, 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 absolut. Also ich habe jetzt, wir haben neulich mit Freunden zusammengesessen und da kam natürlich auch wieder das Thema auf. Man müsste doch eigentlich mal, und ja, wir wollten auch mal, doch mal ins Theater gehen. Und weißt du was? Wir gehen jetzt bald ins Theater. Wir fahren nach Hamburg mit unseren Freunden und gehen ins Theater.
Ja, ja.
Und gucken uns am deutschen, wie heißt es noch? Deutsches Theater in Hamburg? Nee, Deutsches Schauspielhaus?
Schauspielhaus, Hamburger
Schauspielhaus. Am Schauspielhaus.
Hinterm Bahnhof, ja. Das meinst du?
Ja. Ja. Da gucken wir uns, glaube ich, eine moderne Interpretation von Michael Kohlhase an.
Ja.
Ja, und eigentlich nur, weil ich dachte, ey, warum gehe ich eigentlich nicht ins Theater? Weißt du, wann ich das letzte Mal im Theater war?
Sag mal.
Also so richtig, als 16-Jähriger mussten wir uns in Berlin eine Aufführung von im Hebbeltheater,
ja,
von Wojciech angucken.
Ach, der Wojciech. Oh ja, stimmt. Den könnten wir auch mal wieder gucken.
Tja. Und das war, glaube ich, meine letzte Berührung mit Theater.
Ein bisschen
wenig, ne?
Hat Hamm eigentlich ein Theater?
Wir haben ein Kurhaus, aber kein. Doch, ein Helios-Theater gibt's.
Ja.
Das ist so eine freie Kulturinitiative. Die machen relativ viel, ja. Meine Kinder haben da auch mitgemacht.
Ja. Bei uns, genau. Ja, bei uns zu Hause ist auch immer Theater, da kannst du auch gerne mal hinkommen.
Also Leute, vielleicht ja, vielleicht mal tatsächlich ausbrechen, was Neues anzetteln.
Ja. 100 Meter vom Schauspielhaus in Hamburg ist ja auch das Ohnsorg-Theater. Da komme ich immer direkt dran vorbei, wenn ich zum Bahnhof gehe.
Ja.
Und im Moment läuft Rita will das weten, ne?
Ja.
Ich glaube, demnächst wird das Hörer nochmal wieder aufgelegt. Und vorm Theater steht ja diese Bronzestatue von Heidi Kabel.
Ja.
Dann habe ich immer so gedacht, ach, da könnte man ja mal reingehen. Ne? So plattdeutsches Theater könnte ja auch mal lustig sein.
Ja.
Und dann bin ich aber letztens so Sonntag, späten Nachmittag da vorbeigekommen und dann sitzen die ganzen Silberpüdelchen da im Foyer. Ne? Also so 90% Frauenanteil. Die Männer, die da sind, die wurden mitgeschleppt.
Ja.
Und Durchschnittsalter, würde ich sagen, so 75. Da denkst du auch, ja. Also, alten Nachmittag mit dem Bürgermeister, das hat noch ein bisschen Zeit.
Ja, dazu gibt es eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen. Ne?
Aber seitdem das Safari und so und Salambo auf der Reeperbahn nicht mehr gibt, sucht man ja nach Alternativen. Ne?
Sucht man nach Alternativen, wo es mal handfester zugeht. Ne?
Ganz genau.
Nee, 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 lass mir beim bloß die Dern in Ruhe. Ach, Fanny.
Ja, Mensch, Opa.
So, Leute, handfester zugehen, das ist...
nicht nur ein Fall für den Urologen, sondern auch für uns.
Und zwar hat uns Cousine Wolfgang geschrieben Und es klang schon der Betreff der Mail klang klasse, der Brotkasten meines Opas. Lieber Till, lieber Atze, bin absolut kein sentimentaler Typ und ich versuche vieles von dem alltäglichen Scheiß an mir abprallen zu lassen. Corona zum Beispiel. Die aktuellen Geschehnisse allerdings verursachen bei mir ein Gefühl der Unbehaglichkeit mindestens. Eigentlich möchte ich nur das Wort Angst vermeiden. Als mein Opa Jahrgang 1902 mit 99 Jahren starb, übergab mir meine Mutter einen alten weißen Brotkasten. Ich war damals 20 und habe das Teil erstmal im Keller verstaut und zu meinem Auszug hat ihn mir meine Mutter wieder mitgegeben. In meiner jugendlichen Ignoranz habe ich ihn wieder im Keller verstaut. Dieser Brotkasten hat meine Mutter, ihre Geschwister und ihre Eltern durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs begleitet. An jedem Ort, an dem sie gelebt hatten, war dieser Brotkasten dabei. Mein Opa arbeitete vor der Machtergreifung der Nazis als Anwalt, wurde dann von Freisler seines Amtes enthoben, weil er Jude war. Dennoch gab es Leute, die unter dem Einsatz ihres Lebens, mein Großvater, der seinerseits besonders den kleinen Leuten vor Gericht aus der Patsche half, unterstützten, um ihn vor den Nazis zu verstecken. Wir fanden zum Beispiel in seinem Nachlass einen Brief, dem ihn ein Bekannter, in dessen Wohnung in Dresden er sich kurzzeitig verstecken durfte, schrieb, mit der Aufforderung, er könne nicht mehr für seine Sicherheit garantieren, da die Nazis Fragen nach der Wohnung stellen würden. So floh mein Opa mit Glück und Geschick von Versteck zu Versteck. Meine Großmutter war deutsch und somit sicher. Dennoch gelang es meinem Opa, sich häufig nachts im Schutze der Dunkelheit zu seiner Familie zu schleichen, um ihnen Mut zuzusprechen oder einfach sie zu umarmen. Als ich nun den Einmarsch der Russen in die Ukraine erlebte und die wahnwitzige Ankündigung Putins, die Atomstreitkräfte in Bereitschaft zu versetzen, begab ich mich auf die Suche nach dem Brotkasten und habe ihn zum Glück auch schnell gefunden. Nie wieder werde ich diesen unscheinbaren Kasten mit so einer Missachtung strafen. Zumindest ich habe ein wenig aus der Geschichte gelernt. Ich weiß, ihr fordert uns häufig auf, unsere Briefe kurz zu halten. In diesem Fall war das leider nicht so möglich. Viele Grüße, Cousine Wolfgang. Ja, danke Wolfgang für diese...
Ja, auch in meinem Namen. Passt so jetzt
tolle Geschichte.
In die Zeit, finde ich auch eine ganz tolle Geschichte. Der Brotkasten.
Ja. Und da muss man mal sagen, er berichtet ja jetzt von Deutschen, die seinem Opa, der Jude war, geholfen haben. Dazu habe ich neulich vom ZDF-Magazin ein Bild gefunden, eine Aussage gefunden. Das war das Thema der Woche. Und zwar 32% aller Deutschen denken, dass ihre Vorfahren Opfern des Nationalsozialismus geholfen haben.
Ja.
In der Realität waren es weniger als 1%.
Ja, ja.
Und da habe ich noch gedacht, wie krass, ne? 32% glauben, ja, sicher, hier, meine Oma, meine Opa, die haben sich um die Leute gekümmert. Nein, es waren weniger als 1%. Und dann kam diese Zuschrift und da habe ich gedacht, ja. Und Wolfgangs Opa, der hatte zumindest mit diesem 1% zu tun. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen versöhnt.
Ja, aber passt so sehr in diese Zeit, wo wir alle dadurch so verunsichert sind. Ja, Hammer.
Ja,
Dankeschön, Hammer. Dankeschön für diesen Brief. Dann hier ganz kurz was von Cousine Wolfgang. Lieber Atze, dein Chlorex-Reinigungstipp aus dem letzten Podcast habe ich soeben ausprobiert. Als bekennender Stehpinkler wurde ich jahrelang von meiner bezaubernden Gattin zum Frontdienst an der Schüssel eingeteilt. Noch nie war sie so sauber wie heute. Also die Schüssel, nicht die Frau. Begeisterungsstürme meiner Gattin schlugen mir entgegen. Dies verdanke ich nur dir, lieber Atze. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße auch an Till. Ich bin begeistert von eurem Podcast. Macht noch lange weiter so. Eure Cousine Wolfgang. Haha.
So, ja, das hat ja vielen Leuten wirklich, also deine Reinigungstipps, dass sie so gut ankommen.
Hätte ich auch nie gedacht, dass ich nochmal Reinigungstipps geben kann. Aber man soll nie aufgeben, ne?
Dass gerade so ein Schmutzfink wie du ja auf einmal für Reinigung zuständig ist, das hat mich auch schwer verstört übrigens.
Ja, ich bin doch eigentlich fürs Verunreinigen zuständig.
Ja, Sie sind doch ein Verunreiniger der Sprache, des Gedankengutes anständiger, konservativer Menschen.
Ein geistiger Brandstifter.
Bist du Stehpinkler auch?
Nee. Ich bin im Frauenhaushalt aufgewachsen, da war das keine Option.
Verstehst du dieses Theater, was man darum macht?
Nee, überhaupt nicht.
Ich auch nicht. Habe ich auch nie verstanden. Nee. Ich bin ja sowieso erstmal ein bequemer Typ und habe ja auch immer als Kind schon schnell begriffen, auf dem Klo hast du deine Ruhe, da fragt keiner nach dir, da kannst du in Ruhe lesen. Herrlich, von daher immer schön hingesetzt.
Ja, sowieso, ne? So über den Tag immer mal hinsetzen.
Da konnte man auch wieder rausschinden zu den, ich sollte ja immer Hausaufgaben machen und dann habe ich immer herausgefunden, ja.
Unverschämtheit.
Wenn du dich hinsetzt, dann kannst du sagen, ich muss aber mal, ne? Ja. Und dann hat jeder geglaubt, du, ne? Und dann konntest du erstmal wieder eine halbe Stunde lesen. Sehr schön. So, Cousine Heiko schreibt uns hier zum Thema Joy Club. Und ja, da ging es auch schon los. Moin Atze, moin Till. Ich komme jetzt direkt zu Sachen. Wir selbst, also er spricht von sich und seiner Ehefrau, wir selbst, beide 54, sind seit über 10 Jahren Mitglied im Joy Club und sind ein durchschnittliches Hamburger Ehepaar, das immer noch gerne auf Piste geht. Haben wir anfangs noch an den körperlichen Aktivitäten teilgenommen, sind wir heutzutage einfach nur froh, dass es Möglichkeiten gibt, in unserer Altersklasse auszugehen und trotzdem vernünftige elektronische Musik zu hören. Leider ist es ja so, dass man auf sogenannten Ü40 oder Ü50 Partys Musik mit Musik beschallt wird, die zuständigen DJs für so alte Säcke angemessen halten. Aber leider trifft das nicht unseren Geschmack.
Ja.
Till würde sich umgehend entleiben. Aha. Stellt euch also vor, dass wir uns Freitag oder Samstag in schicke Klamotten werfen, in Klammern Lack, Leder oder für mich einfach nur Anzug und weißes Hemd und uns dann meist auf der Tanzfläche wiederfinden. Wenn man da tatsächlich mal Lust verspürt, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, auf die sogenannten Matten zu gehen. Dort herrscht tatsächlich ein klarer Kodex, den zu erklären hier der Rahmen nicht ausreicht. Angenehm ist die allgegenwärtige Toleranz und das Gefühl einer Leichtigkeit, die man sonst in Hamburg-Szene nicht findet. Interessant ist noch, dass man den einen oder anderen Prominenten auf solchen Partys sieht und darüber aber nichts in der Tagespresse liest, was für die Diskretion der Leute spricht. Allerdings sind Handys auf solchen Partys auch verboten. Ja. Interessant, oder?
Ja, hat einem jetzt aber doch schon mal etwas näher gebracht.
Ja, danke Cousine Heiko. Also, ja, offensichtlich ganz normales Ehepaar, Mitte 50.
Die eben keinen Bock haben, auf diesen Partys zu sein, wo nur er gehört zu mir und ich glaube, es geht schon wieder los und dieser ganze alte Tinef gespielt wird.
Ja, und wo verschiedene Leute in Fleece-Pullis oder in schlecht sitzenden Sweatshirts stehen und einfach eine gewisse Piefigkeit verbreiten, die für einige okay ist, für die anderen aber offensichtlich nicht.
Ja, und wie ich schon vermutete, ne, diese Partys scheinen dann auch wirklich gut zu sein.
Ja, aber jetzt sag doch mal ehrlich, ich sag jetzt mal ganz kritisch, Schützenheim, Frikadellen, Kartoffelsalat, Bier und Rotkäppchensekt gegen schicke Location, Lack, Leder, Anzug, tolle Musik, wenn du Lust auf Sex hast, auch. Ja, kann man ja mal so gegenüberstellen, ganz ketzerisch, oder?
Ja, hat er uns auf jeden Fall schmackhaft gemacht, ne? Ich habe hier absolut ein Pärchen, die sind etwas jünger, über 20 Jahre jünger. Hallo, liebe Chefcousinen. Lächelnd hörte ich eure letzte Folge und freute mich sehr, endlich einmal euch von einer wunderbaren Welt berichten zu hören. Wir, sie 30, er 33, sind ein glücklich verheiratetes Paar. Nach circa 2 Jahren Ehe bekam ich zu meinem 30. Geburtstag unseren ersten Swingerclub-Besuch geschenkt. Zuvor hatten wir bereits außerhalb des Joy-Clubs Dreier je mit unseren besten Freunden. Nach dem Clubbesuch meldeten wir uns im Joy-Club an. Wir besuchten seitdem ca. 10 verschiedene Clubs deutschlandweit und nahmen an der einen oder anderen kleinen Privatparty zu Hause bis hin zur Millionärsvilla teil. Gespielt werden
kann dort je nach Sympathie und Gefallen getreu dem Motto alles kann, nichts muss. Feinripp, Paxel-Shirt und Schlüpfer sowie Adiletten sind ein No-Go im Club. Da haben wir es wieder. Man kleidet sich je nach Motto bzw. Szene der Party schick oder extravagant. Es ist ein sehr erfüllender Lebensstil, nicht etwa nach dem Motto, bei denen zu Hause läuft wohl schon lange nichts mehr, sondern ein Plus darüber hinaus. Wir beide gönnen einander sehr viel, so auch andere Geschlechtspartner. Unser Motto ist, warum soll ich dem Menschen, den ich über alles liebe, etwas verbieten? Tja, das
toll.
Klingt auch gut, ne?
Ja, und auf einmal, wenn man das einfach mal aus dieser Schmuddelecke oder aus dieser, ja, Schmuddelecke ist das falsche Wort, aber wenn man das mal aus dieser Ui-Moral-Verbots-Ecke zieht,
ja,
und das so jetzt einfach so, dann denkt man sich, komischerweise denkt man sich, ja, klingt doch einfach ganz schlüssig, oder?
Ja, ja. Und
also es klingt auch normal sogar fast, oder?
Absolut. Und nicht umsonst greift der Spiegel so ein Thema auf. Das heißt ja, das muss ja eine vielleicht nicht totgeschwiegen, aber leicht verschwiegene gesellschaftliche Strömung sein, die wir ja auch so noch nicht richtig wahrgenommen haben. Ne? Deshalb habe ich den Artikel ja so interessiert gelesen.
Ja. Ich guck mal hier, weitere Zuschrift von Cousine Susi. Ich möchte euch meine Erfahrung mit dem Joy Club berichten. Vor 5 Jahren habe ich nach meinem Eheaus, 23 Jahre Ehe immerhin, mich dazu entschlossen, in meinem Leben Neues auszuprobieren und wieder mehr zu leben.
Ja.
Nach schaurigen Dates über die in Anführungsstrichen normalen Online-Dating-Plattformen landete ich beim Joy Club. Das Motto, alles kann, nichts muss, stimmt. Es sind dort nicht nur Menschen unterwegs, die nur eine schnelle Nummer möchten. Es gibt genauso auch viele Menschen, die eine Partnerschaft mit all den Facetten und was dazugehört wollen. In 2019 war ich mit meinem neuen Partner, den ich über Joyclub kennengelernt habe, auf einer Joyclub-Party in Köln aus reiner Neugier. Der Grundeindruck, der mir geblieben ist, ist der, dass dort entspannte Menschen unterwegs sind, die offen über ihre Wünsche kommunizieren können.
Ja.
Es herrscht ein und auch da schon wieder, es herrscht
immer Respekt.
Respekt ja. Dem anderen gegenüber.
Ja.
Denn es ist ganz klar, den ich so auf keiner Party oder Clubnacht woanders erlebt habe. Ein Nein ist ein Nein und wurde auch nicht hinterfragt. So habe ich es erlebt. Es ist ganz klar, dass es nur mein persönliches Empfinden ist und sich nicht jeder so offen mit dem Thema eigene Sexualität umgehen kann. Natürlich ist auch auf dieser Plattform, schöner Zusatz, nicht alles Gold, was glänzt. Denn auch dort ist das Leben nicht schwarz-weiß, sondern mit all den Graustufen, die es zu bieten hat, vertreten. Ja, auch da interessant, ne? Respekt. Selbst wenn du offensichtlich nur tanzen willst, kannst du da hingehen, oder?
Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich kenne ja ein Pärchen, die dran teilnehmen und die machen gar nicht so richtig mit. Aber für sie, wir hatten das Thema eben, sie ist mehr so bei den Kindern zu Hause. Er ist beruflich sehr erfolgreich. Und er geht mit seiner Frau begeistert dahin, weil sie da immer so viel Komplimente kriegt. Die zieht sich dann heiß an, macht nichts, aber nimmt da gerne von allen Seiten die Komplimente entgegen. Und geht dann gestärkt wieder in die Woche. Klingt doch gar nicht so schlecht.
Ja. Ja. Das klingt wirklich nicht schlecht. Also, wie soll man sagen? Man hat einfach so ein vorgefertigtes Bild.
Genau, ne? Genau. Vorurteile, und, ganz klar.
Ja, und offensichtlich gibt es auch da alles Mögliche. Also diese Zuschriften, da waren ja noch viel mehr, aber ja. Wir wollen das jetzt nicht.
Ja.
Einer hat ja so lang geschrieben mit einem Erlebnisbericht.
Ja.
Da bin ich allerdings schon ein bisschen wuschig geworden bei dem Erlebnisbericht.
Aber es war wirklich zu lang, ne?
Ja, da hatte ich auch schon, stellten sich auch schon meine Nackenhaare so leicht auf und ich dachte mir, verdammt nochmal,
ja.
Jetzt aber.
Da brauchtest du erstmal ein Dujardin.
Ja, ja, ganz genau.
Um von dem Thema wegzukommen, gibt es eine Zuschrift. Also schreibt uns gerne weiter zu dem Thema. Ich glaube, das interessiert hier ganz viele. Und eben, dass wir auch das Thema respektvoll behandeln.
Ja, und selbst wenn ihr vielleicht Scheiße erlebt habt, dann schreibt uns das doch auch.
Ja.
Also wir haben jetzt mal sehr viel gloriose Zuschriften bekommen. Wenn einer sagt, also Leute, schön, wenn es so wäre. Wir sind neugierig geworden. Wir finden das erstmal super, dass ihr überhaupt so offen seid und uns das überhaupt geschrieben habt. Dankeschön
ja.
An dieser Stelle. Was hast du denn da noch?
Die geht mehr oder weniger an mich, weil es um meine Äußerung zu Metallica ging. Moin, liebe Cousine. Der ganze sonstige Lob und so muss ich nicht hinzufügen, finde ich auch, halte mich aber kurz. Ich war selber überrascht, aber James Hetfield und Lars Ulrich werden nächstes Jahr bereits 60 Jahre alt und Kirk Hammett schon in diesem Jahr. Ah, okay, der ist sogar etwas älter, hätte man auch nicht gedacht. Der Jungspund der Truppe Roberto Trujillo ist erst in 2 Jahren dran. Also, Lars Ulrich empfand ich beim Konzert in Daytona Beach im November 21, gesehen auf YouTube, nicht wirklich als pummelig für das Alter und James Hetfield sieht gerade recht drahtig aus. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht wieder dem Alkohol verfällt. 40 Jahre Metallica und die ballern immer noch ganz schön auf der Bühne. Konzerte dauern immer noch locker 2,5 Stunden. Das meinte ich auch gar nicht. Für ihr Alter super. Ich habe ja nur, es ging mir darum, dass du nicht so linear alterst. Und wenn du so eine Band wie die mal 2 Jahre nicht gesehen hast, dann denkst du, also als wenn ich mich selber auch 2 Jahre nicht gesehen hätte, ja, der Zahn der Zeit der Nacht. Ja, und ich finde James Hetfield auch super energetisch nach wie vor und auch drahtig, aber wie gesagt, auch er wird älter. Und das meinte ich nur. Ansonsten hauen die ganz schön rein nach wie vor. Jetzt wird's knifflig. Eine Frage an den Fachmann. Ich bin zwar kein Fachmann wirklich, also an den Drummer-Fachmann. Damit war wohl ich gemeint.
Ja.
Gehören Drummer wie Lars Ulrich, Mike Maggini und Dave Lombardo für Atze auch zu den besseren Schlagzeugern oder ist das eher ein anderer Stil, der nicht so interessant ist? Ja, ich fange mal hinten an. Dave Lombardo von Slayer ist, glaube ich, auch über jeden Zweifel erhaben. Ne? Der Meister der Double Bass. Drum und Mike Maggini von Dream Theater, ob man die jetzt mag oder nicht, aber sensationeller Drummer, natürlich beide. Bei Lars Ulrich, das ist immer die Stelle, es spricht ja keiner aus.
Sag mal, ja, mal so.
Ich bin gespannt. Wie ich mich hier aus der Affäre ziehe, ne?
Ja.
Tja, ich will keinem auf den Schlips treten, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass Lars Ulrich, sagen wir mal, nicht gerade erste Bundesliga ist. Und bei vielen Aufnahmen, ich kenne jetzt einen Toningenieur, der eigentlich alle Hardrock-Bands dieser Welt schon gemacht hat im Studio. Und bei Metallica, sagen wir mal, alles, was wir an Schlagzeug hören, ist nicht unbedingt von Lars Ulrich. Nicht jeder Snare-Schlag kommt von Lars selber. Sagen wir es mal so diplomatisch. Also, um es undiplomatisch zu sagen, eigentlich wissen alle, dass Lars Ulrich nicht so die erste Garde ist. So. Das bade ich alleine aus, ich weiß. Aber
ab jetzt sind mir die Hände gebunden.
Ja, aber wenn du Drummer bist, du siehst schon, wie er sich da wirklich, wirklich durchmüht.
Also ich sag's mal so: Vielleicht ist er genau für Metallica der richtige Schlagzeuger.
Nein!
Das wäre noch mein Hilfsangebot gewesen.
Ja, für die Gruppendynamik sicherlich. Ne?
Ja, das ist ja das.
Aber ein Dave Lombardo würde vielleicht die rechte Hand gar nicht gebrauchen.
So, Leute, jetzt sind wir wieder bei den Drummern.
Nein,
da, hat uns ja auch, ja. Da hat uns ja auch eine Cousine geschrieben, dass er total glücklich ist. Wo würde man noch über Drummer reden, über Jason oder John Bonham? Und ihr seht auch, selbst die kuriosen Sachen, wo vielleicht die Majorität mit dem Kopf schüttelt, aber ein, zwei Cousinen sind todglücklich darüber. Und das ist, ja. Leute, da könnt ihr einfach auch mal 5 Minuten verzeihen, wo es einfach Special Interest wird, oder?
Ja, ja. Abschließend sage ich dazu, für die Gruppe ist Lars Ulrich wahrscheinlich genau der Richtige. Der ist ja derjenige, der die Band auch gegründet hat. Und alles gut, so wie es ist. Und ich mag Metallica. Und wir lassen das Gebilde, wie es ist.
Ja, Keith Moon hätte bei den Beatles auch nicht funktioniert.
Schön, ja, siehst du, da hast du mir jetzt eine schöne Brücke gebaut aus dem Dilemma.
Ja, genau.
Ja.
So, Die Zuschriften haben mich, es waren noch viel, viele mehr und wir können aber jetzt nicht alle, aber es ist toll, dass das so funktioniert hat, ne?
Ja.
Ich habe die gestern alle gelesen und war totglücklich. Ich habe gedacht, ey, wir haben eine tolle Truppe
wirklich.
Tolle Truppe da draußen. Tolle Cousinentruppe, wirklich.
Eine Menge guter Leute.
Ja, eine Menge.
Ich muss mich jetzt bei dir mal entschuldigen, wo wir zur Musikliste kommen. Ich Idiot, ey, beim letzten Mal, ey, weißt du, ich leg mir selber den Ball auf den Elfer und in meiner Schusseligkeit vergesse ich zu schießen. Und zwar, ich erzähle, dass Bette Davis gestorben ist und dass sie ja die Ex-Frau von Miles Davis war.
Ja.
Und anstatt mir am Ende der Folge She's Got Bette Davis Eyes von Kim Carnes zu wünschen.
Oh.
Nee, das wär's doch gewesen. Aber man möge mir verzeihen, ich war in Gedanken noch zwischen Schüssel und Scheibe.
Ja.
Und das hole ich natürlich heute nach. Ne?
Und jetzt frage ich dich, weil ich es mich natürlich auch gefragt habe und ich habe es noch nicht rausgefunden, weil ich meinte sie die Schauspielerin Bette Davis oder meinte sie tatsächlich, also Kim Carnes, handelt das Lied von der Schauspielerin Bette Davis oder von der Sängerin Bette Davis? Weißt du es?
Tatsächlich von der Schauspielerin.
Ah ja, okay.
Weil die ja diese Augen hatte wie so zwei Mondseen in einer langen Sommernacht. Man fiel ja in ihre Augen immer so ein. Die konnte ja mit den Augen quasi über die Leinwand herscharen, verführen. Und sie war eben die Schauspielerin, die speziell für ihre Augen bekannt war.
Okay, da muss ich mich nochmal schlau machen an der Seite. Dann frage ich dich aber heute, passt was hast du?
So schön, ne?
Ja, hätte aber auch gepasst.
Was würdest du sagen, von wann ist die Nummer von Kim Carnes?
Ich würde sagen 84.
Ja, nicht schlecht, von 81.
81 sogar schon. Heia. Ich fand die Nummer immer bis heute killer, killer, killer.
Ja, die Gitarre ist so schön, ey. Das ist so ein schönes Riff, ne? Und geschrieben hat sie Jackie D. Shannon.
Ach.
Und das war eine der ersten Frauen, die überhaupt auch viele Hits geschrieben hat für die Rockmusik, schon in den 60er Jahren.
Jetzt kann ich mal was von dir lernen. Schön.
Sie hat es aber auch nicht geschrieben, ne? Aber sie war zum Beispiel die erste, die Needles and Pins erfolgreich als Single rausgebracht hat.
Ach.
Hammer, ne?
Needles and Pins, der alte Searchers.
Ja, aber die hat noch vor den Searchers hat sie den Song veröffentlicht.
Ach ey, manchmal ist es doch einfach verrückt, ne?
Ja.
Also Bette Davis Eyes hat mich ich liebe ja sowieso diesen Four on the Floor, diesen Mittempo. Du, da, du, da, du, du, du. Das, wenn das so in diesem Tempo geht, ne, dann hast du mich, dann hast du mich schon auf der Tanzfläche.
Ja,
ne?
Vor allen Dingen, du hast nicht viele Nummer 1 Hits, wo du auch so nach all den Jahren sagst, geile Nummer, ne?
So, was hast du denn heute?
Ja, das war doch die Nummer.
Ach, du hast das auch gewählt, die Bette Davis Eyes.
Ja, ja, ja. Also ich habe jetzt gerade noch mal schnell gegoogelt, Bette Davis hat sogar zweimal den Oscar gewonnen.
Ach, ja. Ich kenne keinen Film von der, das muss ich nachholen.
Ich auch nicht.
Ja, das werde ich jetzt ändern.
High Alarm auf Mallorca, war sie nur im Hintergrund zu sehen.
Da hat sie, glaube ich, nur den Hai gedoppelt in einer Szene, glaube ich. Den Megalodon.
Ja. Sven, du hast dich da in was verrannt. So, jeder Stein, jede Welle erinnert mich an sie.
Er ist da draußen, da ist er irgendwo.
Ja, ich bin mit ihr da draußen gestorben.
Wenn ein Bademeister aus Recklinghausen irgendwann auf Jagd, auf Haijagd geht, dann stimmt was nicht in unserer Gesellschaft.
Ja, vor allen Dingen, wenn ein Bademeister aus Recklinghausen das alte Gebiss von Inge Meisel aufträgt.
Gott sei Dank nicht die alten Schlüpfer.
Nee, aber so. Da kommen so Pfeiflaute, wo mancher Feuerwehrmann denkt, benötigt da jemand Hilfe? Und die Antwort kann nur natürlich nur sagen, ja.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, kaum hatten wir letzte Woche aufgenommen.
Ja.
Übrigens natürlich bevor dieser ganze Ukraine-Wahnsinn losging.
Ja.
Kam ja dann auch, glaube ich, ein Tag oder zwei Tage später die Nachricht, dass Gary Brooker gestorben ist.
Ja.
Der Der Sänger von Komponist, Sänger und Pianist, Keyboarder von Procol Harum.
Ja.
Und deren größter Hit natürlich A Wider Shade of Pale ist.
Oder wie du immer sagst?
A Walter Shale of Pale. Ja.
Ja, du, jetzt ist er tot. Wie alt ist er geworden?
Ja. Ich glaube 74 nur.
Oh, oh. Das wäre für uns ja nicht mehr so lange, ne?
Ja, habe ich auch, ja. Und ich weiß nicht, dieser Song, ja. Wider Shade of Pale, getextet, übrigens, was bei Procol Harum auch interessant war, sie hatten, der Texter dieses Songs, Keith Reed,
ja,
war festes Bandmitglied, obwohl er gar kein Instrument spielte.
Ja,
Er war nur der Texter.
Ja.
Und wenn man sagt, ja, er hat sogar einen neueren Hits, naja, neu ist nicht wirklich gut, aber er hat auch bei You're the Voice von John Farnham den Text mitgeschrieben.
Ey, wer war an der Nummer eigentlich nicht beteiligt?
Ja, aber er war es auf jeden Fall.
Aber da waren ja, glaube ich, 6 Leute beteiligt, ne?
Ich weiß es gar nicht, tatsächlich.
Doch, es war Chris Thompson war, glaube ich, auch beteiligt. Und
ja?
War nicht sogar Bruce Springsteen beteiligt? Na komm, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster legen.
Das war, das weiß ich. Ich weiß, dass John Farnham Kieler Sänger ist. Aber ich bleibe bei Keith Reed und Matthew Fisher und Gary Brooker, die diese Hymne geschrieben haben. Und es gibt eine schöne Geschichte. John Lennon, als der Song rauskam, ist John Lennon in seinem psychedelisch angemalten Rolls Royce durch London gefahren. Ja. Er hatte als extra einen Plattenspieler und trank dazu immer LSD-Tee und hörte in ohrenbetäubender Lautstärke immer diese Nummer, Wider Shade of Pale. Und ich muss jetzt mal sagen, als ich klein war, seitdem fasziniert mich dieses Lied, weil ich habe es, glaube ich, das erste Mal so Anfang der 70er gehört und weiß schon, dass ich damals nachgefragt habe, was ist das? Weil dieses Thema ist ja an Bach angelehnt,
ja,
an die Air Suite zum Teil, so ein Mixer. Und mich hat immer diese Würde, diese Melancholie und diese Erhabenheit dieses Songs, er hat mich immer wahnsinnig abgeholt. Ich kann mich dem Song bis heute nicht entziehen und finde den unfassbar gut, auch sensationell gesungen. Und deswegen ist mein Song heute Wider Shade of Pale.
Leider habe ich auch eine Geschichte zu dem Song. Und zwar, ich war über Jahre, das ist ja meistens so, man ist über Jahre der Jüngste in der Band, bis man es dann plötzlich nicht mehr ist und zu den Älteren gehört. Und ich wurde damals auserkoren, weil ich der Jüngste war in der Band, weil die anderen alle kein Englisch konnten, die Nummer zu singen.
Ach du Scheiße.
Jetzt weißt du ja, ich bin jetzt nicht die Nummer 1. Ich bin nicht mal zweite Bundesliga, was Gesang angeht. Krachend gescheitert. Es blieb aber trotzdem erstmal dabei.
Ach du Scheiße. Ja, das ist das Los des Tanzmusikers.
Ja.
Ne? Oh Mann, aber die ist A, sehr schwer zu singen.
Kann man wirklich so sagen.
Dann ist der Text ja nun wirklich auch gespickt mit lyrischen und seltsamen, also schweren Wörtern. Und ich habe mich immer gewundert, dass der Text irgendwie so, tatsächlich ist bei dem Song sind zwei weitere Strophen einfach weggelassen worden,
ja,
die den Song etwas verständlicher gemacht hätten.
So bleibt das große Mysterium erhalten.
Ja, ganz genau. Die ganzen Anspielungen, die da drin sind, habe ich jetzt, wo ich alle 4 Strophen mal gelesen habe, besser verstanden. Naja, es bleibt, egal ob man den Song versteht oder nicht versteht, die Erhabenheit dieses Orgelthemas ist, bis heute für mich läuft es mir einfach den Rücken runter und ich bin sehr ergriffen von diesem Song.
Ja,
passt einfach.
Und die jungen Liberalen da draußen werden einfach auch begeistert sein, dass wir nochmal an Walter Scheele erinnert haben.
Ja, und werden sich in Grund und Boden schämen angesichts dieses Unsinns, den sie heute verzapfen.
Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Walter vorn.
Ja, ganz genau. Da sitzt unser Christian mit seinem Rollrasen auch noch und erzählt was von Freiheit auf der Autobahn, der Penner, ey. Naja, ich bin.
Ich höre da leichte Kritik raus.
Ich kriege jetzt schon wieder reichlich Puls, deswegen.
Ja.
Lass uns heute einfach noch eine Tasse Kaffee in der Sonne trinken.
Tja, ich weiß.
Und
ich habe es dir gestern ja schon erzählt, als ich aus der Stadt kam von meinen Arztbesuchen. Bis nachmittags um 4 noch nicht eine Tasse Kaffee gehabt, ne?
Das gibt's doch gar nicht. Ey, da wurde unten rumgefuhrwerkt.
Ja.
Und was weiß ich nicht, nur alles Inspektion, Zimmerkontrolle, alles wurde, musstest du über dich ergehen lassen, ohne eine vernünftige Tasse Kaffee. Ey, wenn ich nicht bei dir bin,
ja. Wird sich ja bald ändern.
Ein Ende. Ja.
Und deswegen möchte ich das Schlusswort ergreifen heute. Da geht's um Kaffee. Kaffee redet nicht, Kaffee jammert nicht. Kaffee macht einfach seinen Job.
Amen.
So, ich würde sagen, bis später mal.
Bis später mal. Das war sehr schön.
Ciao, tschüss, Tilman.
Tschüss, gut. Du verrückter Hund. Ciao.
Ciao.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.